Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Einen wunderschönen guten Abend und Moin aus Hamburg. Ich bin wieder mal bei den, bei den Hanseaten im hohen Norden von Deutschland, weil ich gerade von wieder einer ziemlichen langen Tour komme, was die ganzen Messen anbelangt. Kundenbesuche, Muster vorbeibringen und Messen als Besuch eigentlich Besuch. Und ja, heute aus dem hohen Norden aus Frankfurt. Alter, ich komme schon so durcheinander. Andi, ich geb dir ein kleines Wort, wie man es merkt. Ich bin schon ein bisschen konfus, weil ich gar nicht mehr weiß, wann ich wo aufwache, wo ich bin. So geht's mir die letzten paar Tage. Und ich habe mich gestern beim Klo gehen in der Nacht, habe ich nicht mehr gewusst, muss ich links oder rechts vom Bett absteigen, weil ich ja in sehr viele verschiedene Hotels die letzten paar Wochen geschlafen habe. Aber Andi, servus, du bist ja auch gerade frisch zurück in Österreich.
Moin! Ja, also wie man ja so schön sagt, man weiß ja nicht ganz genau, ob der Fisch beim Kopf zum Stinken. Also genau, aber anyways, liebe Grüße nach Hamburg. Ich muss zurück in eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland, ernsthaft.
Da, du hast doch schon mal da gewohnt, oder nicht? Oder
Nein, wir haben damals, wie ich bei der Microsoft gearbeitet habe, Ante Domini, ist doch schon ein paar Jahre her, war unsere Deutschlandzentrale von der Navision Deutschland, war in Hamburg. Und das heißt, da wir Österreich-Deutschland die deutsch-österreichische Freundschaft natürlich gelebt haben, war ich relativ viel in Hamburg, beziehungsweise auch meine Kollegin damals, die Maren, liebe Grüße an der Stelle, die war dann öfter in Österreich und wir haben eigentlich ziemlich regen Austausch gehabt. Und ich war sicher x-mal in Hamburg und ehrlicherweise war immer irgendwie lustig, weil die Hanseaten immer irgendwie die Motivation gehabt haben, dass uns Schluchtenscheißer zeigen, was in einer Großstadt so abgeht. Was immer recht lustig war, weil wir waren auch in Wien daheim, also es ist jetzt auch nicht unbedingt gerade nichts, aber Hamburg ist anders.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon echt öfters da gewesen, nicht nur von den Messen her, naja, eigentlich fast nur beruflich, weil ich glaube privat war ich bei Gaudi, also eigentlich auch nicht mehr beruflich. Die letzten, also das erste Mal war ich da 2019, da habe ich das erste Mal in Interlagen besucht, als Besucher, weil ich gesagt habe, das möchte ich mir einfach einmal anschauen, wie die Messen sind in Deutschland. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt mal wohl in Hamburg, es ist jetzt mal wieder ein Erlebnis. Und natürlich, die Küche taugt mal herum und die Nordländer sind eigentlich, also ich komme jetzt gerade von Bremen, nicht wieder. Hamburg ist, finde ich, eine ziemlich offene Stadt, muss ich ehrlich sagen.
Ich möchte mich outen und liebe wirklich die Stadt, es ist echt lustig. Vielleicht fällt mir noch eine lustige Anekdote, die ich mit der Eva letztes Mal erlebt habe, aber zu dem kommen wir später. Also mal liebe Grüße in den hohen Norden, lieber Herr Stürmer. Und ich bin auch schon noch ganz wach in der Marün. Heute haben wir das Thema tatsächlich international. Also was tut sich denn international gerade? Erstens, du auf Messen. Ich war ein bisschen unterwegs mit der Eva in einer wunderbaren Insel mitten im Atlantik. Und ich muss sagen, Madeira ist eine Reise wert. War überhaupt nicht auf meinem Radar, aber wird jetzt auf meinem Radar bleiben oder zumindest hoffe ich das. Es war richtig, richtig lässig. Und da werde ich halt vielleicht ein paar kleine Insights geben zu dem Thema Codewort Madeira-Wein. Also das ist wirklich viel cooler und viel spannender, als ich glaubt habe. Und habe dort einen netten Portugiesen, den ich letztes Mal in Portugal kennengelernt habe, der uns ja eigentlich motiviert hat, dass wir auf Madeira fliegen. Ein Cidermacher-Kollege, der auch sehr abgefahrene, sehr schräge Sachen macht, den habe ich dort auch besucht, beziehungsweise haben wir dort besucht. Ein geiler Typ, vor allem sein Name, The Drunken Pharmacist. Und dann habe ich ihn gefragt, Alter, wie kommst du zu dem Namen? Und dann hat er gesagt, naja, wenn du Alkohol produzierst und Pharmazie-Mitarbeiter bist, tada, der ist wirklich Pharmazeut, also ich habe Tränen gelacht.
Eine super Kombination, oder?
Ja, ja. Ich hab gesagt, das heißt, du kannst Meth kochen und Cider verkaufen. Also was für eine geile Kombi auf einer Insel.
Also es ist praktisch Ernteausfall, Meth.
Ja,
wenn es gut dahin geht, hast genau, du Arbeit
methodisch
mit Cider.
Arbeiten.
Methodisch, genau.
Ja, das ist ein gescheiter Busch. Vielleicht kurz einmal zum Thema Hamburg-Messe. Du warst ja jetzt gerade, warst du Hannover oder habe ich das irgendwie jetzt noch falsch im Gedächtnis?
Ich weiß, was der wirklich ohne Scheiß
ist. Okay, sorry.
Gar nicht mehr genau, wo ich überall war. Weil, also was heißt, sicher weiß ich noch, wo ich war, aber die Zeitabstände, weil mich wer fragt, na gut, das ist schon öfters passiert, dass ich nicht weiß, wo ich war.
Wie hat der deutsche ehemalige Bundespräsident gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Genau, so ungefähr. Nein, aber es ist in letzter Zeit bin ich wirklich sehr viel unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich letztes Mal was beim Podcast erzählt habe. Also bei mir hat es angefangen eigentlich vor, keine Ahnung, 2,5 Wochen auf der Intergastra. Dann bin ich von der Intergastra heimgefahren. Dann bin ich am nächsten Tag sofort nach Kroatien gefahren, nach Poric. Da war die Messe, was sehr cool war. Da werde ich eh noch ein bisschen was erzählen. Dann bin ich heimgefahren, war wieder 3 Tage daheim und dann bin ich nach Leipzig gefahren, Muster bringen. Dann war ich in Berlin, Kundenbesuche machen, Verkostung. Und dann bin ich weitergefahren nach Bremen. Da habe ich jetzt 3 Tage Messe gehabt. Und jetzt bin ich gerade in Hamburg. Morgen geht es weiter nach Neumünster. Da ist Messe Chefskulinar. Die besuchen wir. Wenn wir uns einmal anschauen wollen, wie es dort runtergeht und mit den Leuten reden, weil Chefskulinar also seit Oktober ist jetzt Partner von mir. Also ein Kunde für uns, der unsere Produkte in ganz Deutschland verkauft, was wir natürlich sehr froh sind. Und ja, und dann geht es morgen wieder heim Richtung Österreich. Und am Donnerstag, entweder ich fahre morgen am Nachmittag durch von Hamburg oder von Neumünster runter, oder ich mache irgendwo einen Zwischenstopp. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil durch das, dass ich doch schon ein paar Wochen durcharbeite, ohne freien Tag, merkt man das schon ein bisschen, dass man ja die Müdigkeitserscheinungen, die kommen öfters vor, sagen wir so. Und darum beim Weidenfahren ist es ein bisschen zach. Aber das schaffen wir schon.
Naja, wie Pinky und Brains gesagt haben, die Weltherrschaft zu erobern ist nicht einfach.
Stimmt.
Und was hat er gesagt? Was werden wir morgen machen?
Die Weltherrschaft an uns reißen.
The Pinky und the Brain. Übrigens, das heißt, du machst das Tata für Deutschland oder TFD, also ein bisschen ein politischer Scherz, oder du bist Make Tata Great Again.
Ja, Make Tata Great Again, das make Beef Tata Great Again, so stand das ja eigentlich auch auf meiner Insta-Seite oder glaube ich auf meiner LinkedIn-Seite. Ja, natürlich probiere ich schwerstens das alles zu positionieren und ich habe auch immer gesagt, ich ziehe mich von den Messen ein wenig zurück, mache nicht mehr Ausgesuchte, aber die Messen habe ich jetzt alle schon letztes Jahr zugesagt und schon reserviert und ich bin jetzt morgen, wie gesagt, nur in Neumünster, aber nur als Besucher, dann bin ich 1,5 Wochen daheim oder 2 Wochen und dann, gut, und dann geht es auf die 370-Grad-Messe wieder nach Hamburg, also in 2 Wochen bin ich wieder da, 2,5 Wochen und dann sollte es das gewesen sein, bis in Herbst einmal fix und ich habe gesagt, ich mache da jetzt sicher keine Messe mehr. Weil, weißt du, du kennst das ja selber, du bist auf einer Messe und die wirkliche Arbeit fängt ja erst eigentlich im Nachhinein an.
Ja, und was ich immer persönlich so schade finde, ist, du nimmst da vorher voll viel vor, gibst dann eigentlich voll Stoff auf der Messe, weil das sind ja wirklich, da ist man ja der Maschine, zumindest so wie ich mich erinnern kann, und dann versuchst diese ganzen Kontakte, Eindrücke, Verbindungen wieder irgendwie dann im Nachhinein und kommst zur Hälfte gar nicht und die andere Hälfte, der rennst dann nach und es ist eigentlich gescheit viel hocken noch. Es ist eigentlich wahrscheinlich doppelt so viel Zeit, was du im Nachhinein brauchst, wie die Messe selber Zeit gebraucht hat.
Ja, was der und dann
das geht in einem normalen Alltag so schwer rein.
Ja, und die Sorge ist das, wenn du von Mess zu Mess fährst, jeden Tag irgendwo anders bist, du hast die Zeit nicht und das bleibt echt was auf der Strecke und gewisse Sachen schaffst du nicht gleich, die sollten aber gleich erledigt werden. Weißt du, dann kommst du von der Messe heim, dann gehst du nur essen, dann gehst du mit Kunden essen, mit Vertreter essen, dann triffst du mit deinen Kollegen, weil wenn ich über Leute mit, also bei einer großen Messe sind wir ja zu dritt, was du wirklich brauchst, dass du wirklich die Leute anholen kannst auf der Messe, dass du mit den Leuten redest, dass du sagst, hey, da haben wir Kontakte austauschen, dürfen wir euch Präsentation schicken oder dass du die Kontakte hast, um das geht's ja. Und da bleibt sehr viel auf der Strecke. Und das tut mir eigentlich auch im Herzen immer ein bisschen weh. Und natürlich bin ich jetzt keiner, der von der Messe heimgeht und sie sofort zum Laptop sitzt, die braucht auch ein bisschen eine Spannungsphase, mal essen gehen. Und natürlich möchte ich mir auch immer, wo ich bin, die einheimische Küche anschauen. Ist oft in Deutschland, wenn du jetzt irgendwo nass bist, da gibt's ein Wirtshäusl maximal, teilweise, und 17 Kebabstanden, ein paar Asiaten, und das war's eigentlich dann. Aber in die Städte, wo man unterwegs ist, ist es eigentlich ganz cool, und Hamburg ist sowieso ziemlich cool, vom Essen her.
Es gibt tatsächlich eine Lösung für das Thema, und das heißt PA, Personal Assistants.
Es gibt aber ein Gegenargument, das heißt Finanz.
Du meinst,
und das heißt Schrägstrich Konto, und irgendwer muss die ganze Gaudi zahlen auch.
Irgendwer muss die Gaudi zahlen. Es ist leider die sehr günstigen Personal Assistants, also diese 1-Euro-Jobber, die gängen da leider nicht. In Deutschland gibt es das ja. Kennst du das, diese 1-Euro-Jobber?
Ja, die haben aber auch nicht einmal den Namen.
Ich weiß, dass das natürlich nicht mehr stimmt, aber ich sage, diese Sklavenarbeit in Deutschland, die hat es einmal gegeben, habe ich irgendwie schräg gefunden. Aber ja, also Messe ist eigentlich mega, aber die Nacharbeit ist so anstrengend, so mühsam, und wenn du dann zusammenrechnest, wie viel wirklich effektiv nur über die Messe rausgekommen ist, unterm Strich ist oft echt schwer zum Rechnen und schwer zum Rechtfertigen, außer du hast schon einen starken Vertriebspartner.
Boah, weißt du, dass ich in letzter Zeit habe mir natürlich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, und ich habe auch die Intergastra, ich meine, ich weiß, wir haben das Thema Messen schon so oft durchgehauen, wir zwar, und auch für unsere Leute, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die Leute nicht, dass sie nicht langweilig wird bei dem Thema, aber das prägt uns einfach, und es macht so, wie soll ich sagen, einen großen Teil von meiner Arbeit aus, habe ich zumindest geglaubt, dass das Nonplusultra ist, Messen. Und ich habe jetzt wirklich bei der Intergastra mit sehr viel Leuten geredet, sehr viel erfolgreiche Leute, sehr viel Leute, was auch wirklich, also jetzt nicht vom Veranstalter oder vom, sag jetzt bei Hausmessen, natürlich die Vertriebler oder die Chefs von dort sagen natürlich, dass es mega erfolgreich war. Aber unterm Strich, weil ein Mess bei uns nicht wirklich messbar ist, messbar, ja, versuche dem am Grund zu gehen, was ein Mess de facto noch bringt. Und wie es mir letztes Mal oder vorletztes Mal schon angesprochen haben, mir kommt es wirklich vor, dass das mehr eine Bespaßung von Gastronomen und Wirten ist und Verköstigen. Ich muss dir ehrlich sagen, die Kontakte im Endeffekt, was du kriegst, ich sehe Mess jetzt als Marketing-Tool, aber nicht als Verkaufsfläche, muss ich wirklich sagen. Also ich sehe jetzt da nicht wirklich für mich die große Rechtfertigung. Präsenz zeigen bei einem neuen Händler, wie wir jetzt waren, bei Prima Food in Bremen. Ja gut, da kannst du gleich sagen, hey, da kannst du es kaufen. Aber im Endeffekt, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich war auf der Intergastra und habe mit einigen Leuten, sehr erfolgreichen Leuten geredet, die was wirklich gut im Vertrieb sind. Sagt er, wie tat sich hier mit Visitenkarten? Kriegst du die Kontakte? Und haben einige Leute gesagt, nein, es ist auch schwierig. Ich meine, die großen Standler, die sind nicht einfach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute am Stand, da kommen die Leute ein, und du hast jedes Mal einen, der auf deine Fläche auftritt, dann geht der Vertriebler hin und redet mit dem, der hat Zeit. Wir sind ein kleines Team, ein Standl, was vorne eine Basis hat, das müsst ihr euch so vorstellen. Die Leute kommen her, oben stehen die drei verschiedenen Tatars, und dann nehmen sie das. Wie dem bei dem ganzen Unternehmertraining war, habe ich gelernt, die Leute herholen, fragen, bist du Gastronom, nein oder ja, und dann in Stand einholen und dann mit denen Leute reden. Ich habe das einmal probiert, und jetzt bei Intergastra habe ich wirklich einen Tag versucht, den Tisch weiter zu mumischieren, die Leute, hey, pass auf, bist du Gastronom, hey, komm her, reden wir drüber. Ich schwöre das, 10% haben das wahrgenommen, die anderen haben gesagt, nein, dann sind sie weitergegangen. Und dann sage ich, hey, gib mir die Visitenkarten, schick mir eine Präsentation, oder ich gebe deine Kontakte weiter zum Außendienst, wo du einkaufst, und dann können sie die mit dir in Verbindung setzen. Dann hast du in Kontakt, du unterstützt deinen Händler, und somit hast du wirklich eine Kundenbeziehung aufgebaut. Und ich schwöre das, 10% von den Leuten, was ich gefragt habe, haben eine Visitenkarten da. Und dann habe ich gesagt, hey, geht's nur mir so? Weil andere Spezies von mir, die was in der Industrie arbeiten, keine Ahnung, technische Berufe, hey, die sind durchgetaktet mit Termine. Eine halbe Stunde oder Stunde kannst du einbuchen, und die kommen alle, und die werden sofort Visitenkarten austauscht. Hey, wir haben wieder einige Termine mit Außendienstler, Geschäftsführer, Hoteliers, Gastronomen, die was gesagt haben, wir treffen uns, sage, hey, pass auf, bist du am Dienstag um 11 Uhr Mittag. Ja, passt, kommen sie. Hey, zwei sind gekommen. Und nicht einmal zur Zeit, wo wir ausgemacht hätten. Also ich frage mich echt, muss ich echt sagen, was ist mit der fucking Branche los, weil es mir richtig auf die Eier gegangen ist, das Ganze. Und dann sagst du die Leute, ich gebe mir eine Visitenkarte, nein, haben sie keine da. Okay, passt. Dann sage ich, kannst du mir deinen Namen aufschreiben oder deine Telefonnummer und dein Gasthaus, dein Restaurant oder whatever du bist, schreib mir es auf. Nein, er hat einen Flyer mit oder einen Zettel. Sage ich, nein, gib mir deine Kontaktdaten, wie du weißt, das selber. Ich will eine wohlwollende Dominanz, wie man es so schön sagt, dass Tiger ist, dann sagt er, pass auf, wir melden sie bei dir, dann brauchst du nicht dran denken. Weil sie wissen ja, wenn es ausgegangen von einem ist, haben sie wieder einen Stress und da vergisst man ihn. Nein, er meldet sie verlässlich. Zero, also nicht ganz zero, aber für die tausenden Brötchen, was wir gemacht haben und was wir alles, den Energieaufwand, was wir gehabt haben, ich glaube, wenn da 15 Mails zurückgekommen sind, die was sie wirklich gemeldet haben und da sind aber die Vertriebler schon dabei, ist viel. Muss ich auch noch dazu sagen, dann bin ich nach Kroatien runtergefahren und da sind wir halt komplett neu gewesen mit unserem Produkt. Die sind hergekommen und haben gesagt, hey, wann startet ihr? Bitte, da hast du mir Visitenkarten, gib mir deine Nummer, bitte melde. Ich gebe euch gleich Unterschrift, wir brauchen gleich was. Die hätten gleich dort am liebsten eingekauft. Und das stimmt mir wieder positiv und da sieht man ein bisschen einen Unterschied. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das Kroatien besser ist oder nicht, also das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber die Einstellung von den Leuten, die wollen sich einfach nichts mehr anbieten lassen, die wollen keinen Kontakt, mir kommt es vor, die wollen keinen Kontakt mehr haben, die wollen auch keinen neuen Händler haben, die wollen einfach dort hingehen, sich bespaßen lassen, fressen, saufen am besten, ja, ein bisschen Leute treffen, ein bisschen, was das so wie Klassen treffen, in der Gastronomie kennt man sich in der Szene und glaube, dass das der Fokus ist von den meisten Leuten, weil was du mit Leuten redest, und was gibt's Neues? Das frage ich auch immer bewusst jetzt in letzter Zeit, also in den letzten zwei Messen, du recht viele neue Leute, recht viele neue Sachen habe ich nicht gesehen. Weißt du, aber dann merkst, okay, die gehen hin, lassen sie bespaßen und ob es jetzt Neuigkeiten gibt, wenn einer was reinrennt, ja, und wenn nicht, ist es auch wurscht, weil sie mir Karten geschenkt kriegt. Und das ist meine Meinung von den Messen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das unterstreiche ich mit meinem Wort und darum muss ich mir was anderes einfach lassen. So, lange Rede.
Also zusammengefasst, eine große Gastrobespaßung.
Genau, so sehr geht es mittlerweile. Und ich glaube, dass wir da recht relativ viele Leute unterstützen rundherum, wenn es mit den Leuten ist. Natürlich sagt es offiziell keiner, weil traut sich keiner aus dem Fenster aus, Silvana, aber die ganzen Händler nicht, die was die einladen für ein Mess, was 2.500, 3.000 Euro kostet. Und dann, ja, passiert jetzt vielleicht nicht die Welt, was man sich erwartet. Und darum sehe ich das einfach als Marketing-Auftritt. Mehr nicht.
Also in Wahrheit willst du oder nutzt du die Gelegenheit, dass viel Leute, zumindest aus der Szene auf dem Fleck sind und dass das einmal haptisch und gourmettechnisch einmal berühren kannst, so hart das jetzt klingt.
Genau.
Auch wenn der das jetzt vielleicht gar nicht kaufen will, aber er hat es zumindest einmal gesehen, er hat es einmal persönlich empfunden und kann sich dann zumindest einmal eine Meinung bilden, sagen wir es einmal so.
Weißt du, und du denkst auch, du hast jetzt zum Beispiel ein super Küchenteam, machst du das auch selber. Und auf einmal hast du aber keine Leute mehr, weil der wer anpasst oder anreißt oder es ändert sich was. Und dann weißt du zumindest, hey, da habe ich mir was gesehen, da gibt's was. Und das sind, glaube ich, auch so Sachen, wo du wirklich punkten kannst mit dem. Aber nur eine kurze Geschichte. Ich habe dann nach der Intergastro habe ich einige Anrufe gekriegt und Anfragen für Muster. Da stehen die Leute da, diskutieren mit dir, reden mit dir, essen mit anderen Leuten und du gibst da 10.000 Euro für den Mess und dann wollen die nur Muster und nur mehr bemustern lassen. Sag ich, nein, mach ich nicht. Ja, aber warum? Die anderen machen es auch. Sag ich, ja, ich bin ein Mannbetrieb. Ich kann jetzt nicht irgendwas nach Norddeutschland was aufschicken, weil da kostet mir das Muster und ich kann ja nur palettenweise verschicken. Es gibt keinen Kleinsttransport, das was das macht. Und jeder kommt über dann die Obergescheit wascheln mit Trockeneis und versuchen es zu erklären, dass das auch richtig viel Geld kostet und für mich richtig intensiv ist. Von der Arbeit her, weil ich fahre nach Wölsame, muss man das Trockeneis vorbestellen, dann soll ich fürs Kilo 4 Euro, da muss ich es verpacken, wegschicken. Da bin ich dann auch wieder mal mit meiner Zeit, 1,5-2 Stunden brauche ich dafür, bis ich alles benannt habe, bin ich auch wieder bei 150, 180 Euro. Das tue ich nicht. Ich habe gesagt, Leilen, ich war jetzt auf der Messe, habt ihr mit der ganzen Küche das verkostet und jetzt wollt ihr wieder Probemuster haben. Da sag ich, nein, genau für das mache ich es. Ich kann es nicht leisten. Nein, weil wir wollen, weil der Chef hat es noch nicht gesehen. Sag ich, hey, echter Händler, verkauft euch einen Karton um 55 Euro. Bitte kauft es bei dem, das ist dir gefallen, da passiert nichts und das wird zu mir verkaufen. Nein, wir brauchen ein Muster. Sag ich, tut mir leid, danke, mache ich nicht. Tschüss. Mache ich nicht mehr. Lass mich auf keine Diskussion mehr. Wenn man jetzt sowas richtig, was die Leute nur mehr fordern wollen, und aber nicht weiterdenken, was da dahinter steckt. Und das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, aber dann hast du deinen Weg eh schon, dann hast du den Point of No Return eh schon definiert, was okay ist. dann ärgert es dich auch nicht mehr so. Weißt du, dass du sagst, okay, bis daher und nicht weiter.
Ja.
Ist
ja
so. Übrigens, apropos bis daher und nicht weiter, wenn wir schon ganz einen tollen Chuck Norris-Witz. Ich habe sogar zwei. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einmal einen reinschmeißen?
Ein Chuck Norris-Witz.
Jingle ab.
Chuck Norris-Witz der Woche.
Weil wir ja gerade nicht so ganz fit waren und den habe ich einfach wahnsinnig genial gefunden. Finden sollte ich ihn nur. Jetzt habe ich ihn. ich kämpfe seit 6 Wochen mit einem geschissenen Virus. War jetzt die letzten 14 Tage richtig auf schwere Medikamente unterwegs. Also ich glaube, Breaking Bad hätte er frei an mir gehabt. Und darum habe ich den super gefunden. Chuck Norris wird nicht krank. Er bietet Viren nur einen Unterschlupf. Aber zum Eis habe ich noch einen gefunden und den finde ich fast nur zuckersüßer. Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er 2 Eiswürfel aneinander reibt.
Ah.
Den finde ich auch süß.
Der ist süß. Jetzt hätte aber ich noch einen drauf. Kann Chuck Norris.
Schieß los.
Warum bekommen Pädophile keine Corona?
Sag mal's.
Weil Covid-19 ist. Oh, den finde ich ja herrlich.
Alter. Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre er auf der Insel auslassen, wenn ich
es. So meinst du beim Jeffrey oder was?
Jeffrey. Das Geile ist, Jeffrey ist auch ein lustiger Name. Zuerst Dama, dann der. Also,
Naja. Spannende Zeit auf jeden Fall. Was
sehr so gibt, spannende Zeit.
Bei Ablenkung also, und Co.
Jetzt werde ich euch ein bisschen, und ich hoffe, es interessiert jemanden. Ich hatte das Glück und das Privileg, obwohl ich krank war, aber ich habe dann gesagt, scheiß drauf, die eine Woche Urlaub und Schulung, die werde ich mir trotzdem nicht entgehen lassen. Und darum bin ich eigentlich ziemlich krank im Flieger eingestiegen. Und die Eva und der Jürgen, Shoutout an dieser Stelle einmal, haben mir sozusagen den Rücken freigehalten und haben die Wein- und Genussmesse gemacht, die übrigens extrem gut gerannt ist. Also ich war jetzt genau. Leider nicht dort, aber Wein und Genuss war in Linz. Ich leider war selber nicht dort, aber Jürgen und Eva haben da wirklich voll Stoff gegeben. Es war wieder richtig was los, also volle Hütte. Ich muss sagen, sie hat gesagt, das Feedback war wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig positiv. Wir haben diesmal ja Spezialsorten mitgehabt, den Rubens Rumfass mitgehabt, damit wir mal wieder was Gereiftes auch wieder mal ausschenken. Ist ziemlich gut gegangen. Ehrlicherweise muss man sogar sagen, dass sich doch ganz schön viele Leute auch was mitgenommen haben. Perverserweise, ja, direkt bei der Messe, also mitgenommen, also auf einen Bestellzettel geschrieben und wir haben es dann geschickt, aber okay, also im Grunde auf der Messe bestellt. Hat mich sehr gefreut. Das Feedback war wahnsinnig positiv und sie haben gesagt, das Witzige ist, mittlerweile kommen explizit ganz schön viele Leute extra auf unser Standl, weil wir so ein bisschen die Aliens sind dort. Weißt du, 180 Winzer waren da. Und Transecco ist halt Aperitif, ist leicht, ist was anderes. Und das passt, glaube ich, wahnsinnig gut. Also ich muss sagen, ich bin dem Thema Messe, vor allem wenn es um Wein und Genuss geht, also um Weintrinker, passt das extrem gut zu uns. Und ich glaube, dem Thema Weinmesse oder überhaupt dem Thema, sagen wir mal, diese kleineren Messen, die jetzt nicht so wie die Gast 4 oder 5 Tage dauern, sondern irgendwas ein bisschen kompakteres, das werde ich vielleicht schon das eine oder andere machen. Vor allem sind die Kosten überschaubar. Weil, was die Gast, wissen wir beide, kostet in Wahrheit pro Nase einen Fünfer.
Ja, aber das ist ja verhältnismäßig, wenn du das zur Zeit machst, ist es verhältnismäßig auch überschaubar.
Ich sag nur, aber ja. Zeit und Personal und Glaseln und es ist halt einfach. Und bei Weinmessen brauchst du auch um das Thema Logistik und Glaseln und Eis nichts kümmern, weil das ist alles organisiert. Das ist wirklich gut organisiert. Du brauchst Hiege, nimmst deine Flaschen aus dem Kühler aus, stößt das hin und geht schon. Das ist schon viel organisatorisch besser. und auch ein bisschen lustiger, weil die Leute einfach auch sich auf genau das Thema da eingestellt haben und haben das auch gekriegt. Also das war gut. So, jetzt kommen wir auf Gas. Also wir steigen in den Flieger, wir fliegen nach Matera. Hast du eine Ahnung, wo Matera ist? Physisch?
Nicht bei Marokko, sondern nur weiter links. Wenn du das Landkarten hast, links von Afrika im Atlantik.
Nein, du hast das eigentlich ganz gut erwischt. Es ist tatsächlich ein bisschen, also du kennst ja Teneriffa und diese ganze Inselgruppe, also ja, diese windige Gruppe. Es ist ein bisschen nördlicher, aber es ist weiter im Atlantik drinnen. Mhm. Es ist, glaube ich, ungefähr 1000 Flugkilometer von Lissabon, sozusagen ein bisschen Richtung Süden. Es ist schon ein Stückchen.
So südwestlich praktisch.
Südwestlich, genau. Schön am Äquator oder Richtung Äquator, das heißt, wir haben jetzt um die 20 Grad gehabt. Wirklich äußerst angenehm.
Ist Matera nicht die Insel der Blumen?
Ja, und ja, das ist tatsächlich so. Du kommst davor wie in Irland, es ist extrem grün. Wirklich, alles ist zugewachsen, sondergleichen. Und es ist eine ziemlich schroffe Insel, weil es ja eine Vulkaninsel ist. Also die Straßen dort sind, übrigens für Motorradfahrer wäre das eine Insel, da wird da das Herz aufgehen, weil das ist nur, also wirklich, das hunderte Kilometer nur, also absolut irre.
Wie sind da die Straßen benannt? Schön?
Eigentlich ganz gut. Ja. Eigentlich ganz gut. Extrem viel Tunnel, ziemlich viel neu gemacht. Also eigentlich logisch, also sie haben das wirklich ganz gut im Griff. Du merkst, dass das auch keine Army-Insel ist, weil viel Pensionisten und Leute, die sozusagen einfach ein bisschen eine schöne Zeit verbringen wollen, dort sind.
Aber ist das nicht, gehört das nicht irgendwie zu einem portugiesischen Schlag oder ist das nicht Kolonie gewesen?
Korrekt.
Ist das ist Portugal?
Ein Teil Portugals.
Schon, gell.
Ist ja ein Teil Portugals. Und das macht es natürlich extrem sexy, weil Europäische Union, das heißt, das ist eigentlich eine Art Inlandsflug unter Anführungszeichen. Du hast da den ganzen logistischen Scheiß nicht, du hast den ganzen Kontrollscheiß nicht. Es ist auch zum Verschicken für Sachen relativ einfach. Also es ist einfach Union. Und aus den Euro und jetzt kommt es, in Wahrheit kostet dort alles die Hälfte wie bei uns.
Wirklich, obwohl es eine Insel ist?
Ja, das war so nämlich pervers.
Sehr interessant, das hätte mich nämlich brennend interessiert, das war eine Frage für mich gewesen, wie schaut es preistechnisch aus? Weil meistens ist eine Insel in Madeira.
Das in Madeira, ja, aber in dem Fall...
In Madeira.
Aber in dem Fall ist es immer günstiger, weil du musst dir vorstellen, du isst dort wirklich an einem netten Fleckerl ein Fischplatten und ich rede dort wirklich von Fischplatten, weil da sind die Fischerboote wirklich an jedem Eck um 50 Euro zu zweit.
Zu zweit. Das geht
gut, ja. Nein, das ist überall anders zahlst du das Doppelte und das Dreifache. Oder auch, es ist einfach, kostet wirklich alles die Hälfte. Also ich war so erstaunt, weil man gedacht habe, das muss doch alles teuer sein. Weißt du, alles muss hinfliegen, alles nur, die haben einen riesen Containerhafen dort, das haben wir dann auch erst später gesehen. Also da fahren die Containerschiffe auch kleine, weißt du, die haben da ein paar hundert Container aus. Also logistisch haben die das dort im Griff. Und die Insel, glaube ich, was ich mir erinnern kann, waren genaue Einwohnerzahl, weiß ich nicht mehr, aber so um die 300.000. Also relativ kompakt. Die Hauptstadt Funchal, übrigens in der Übersetzung Fenchel, die Fenchelbucht, 110.000 Einwohner, fühlt sich aber viel größer an, also ist eine kulturelle, also mega geil. Eine alte Stadt, du merkst auch, dass dort vom Krieg irgendwie nie was zerstört worden ist, also da stehen die ganzen alten Gebäude, ist ja 1400 irgendwo im Anfang des 15. Jahrhunderts entdeckt oder zumindest wiederentdeckt worden wahrscheinlich und dann besiedelt und da stehen extrem viele coole Gebäude noch und es ist einfach, da pulsiert dieses, nehmen wir es einmal, mediterrane Gefühl vom Essen mit diesem ein bisschen verspülten portugiesischen Kachelkunst Ding, weißt du, was man so aus Porto und Lissabon kennt. Und das kombiniert mit gutem Essen, 20 Grad. Okay, der Wind geht immer ein bisschen, aber es ist voll angenehm, wirklich. Rennst du was dem mit dem Leiberl oder mit einem ganz dünnen Jackerl umeinander. Und Essen wirklich, meiner Meinung nach, überall gut gewesen. Und wir sind diesmal nicht einmal so auf Hardcore-Michelin-Buden unterwegs gewesen, weil ich habe eh noch nicht so viel geschmeckt, wegen meinem, glaube ich, Covid dazu. Also die Eva hat mir die ersten zwei Tage erklärt, was sie ist.
Also bist du kein Pädophiler praktisch?
Nein, der war fix 19, aber sowas von.
alt
was
praktisch.
Am Anfang sehr lustig war, weil die ersten Madeira-Verkostungen waren so, ich habe wirklich geglaubt, die trinken Wasser.
Echt?
Und, aber, weißt du, wir beide wissen, Madeira ist ja fast so wie Portwein von der Stärke, also zu zwischen 18% und 20%. Und ich sag dir, wenn du glaubst, du trinkst Wasser, dann sag's ganz schön aber. Außerdem bin ich dann draufgekommen, dass sie Antibiotika und das ganze Zeug, was ich mir alles reingehauen habe, mit diesem Wasser nur so halb gut vertragt. Aber, ja. Das, aber, also die Eva hat sehr viel von mir vom Verkosten übernommen.
Aber stell dir vor, wenn der Geruchssinn und der Geschmackssinn weg ist. Wie wir nämlich in Porridge unten waren, hat in Benny, also in Benito, der was mir dann der Tauten vertreibt, den seine Schwester, die hat 2021 Corona gekriegt und seitdem hat die keinen Geruchs- und Geschmackssinn mehr. Die nur, sie merkt, wenn was süß ist, wenn was sehr salzig ist und sauer. Alles andere schmeckt es nicht. Stell dir das einmal vor für uns, Andi. Das ist wie,
aber ich kann da das genau beschreiben, wie das war. Also ich habe wirklich am ersten Tag, wie ich gemerkt habe, ich schmecke einfach nichts. Habe ich nicht einmal süß und salzig geschmeckt. Also ich habe wirklich ein Salz genommen, bin mit dem Salz, mit dem Finger in den Salzdegel reingefahren, habe mir es auf die Zunge da und habe es nicht wahrgenommen. Dann denkst du wirklich, boah, das ist aber jetzt wird es aber spannend. Und das Erste kommt dann tatsächlich süß und salzig. Das ist das Erste, was wiederkommt. Also die Zunge kommt schon langsam wieder. Dann die Säure. Das war ja gleich danach. Und dann auf einmal, also die Nase funktioniert, mein Herz eh immer noch, ich bin immer noch belegt, aber die Nase, also ohne Geruch ist sowieso mal 50% oder 70% vom Geschmack weg, leider, das ist, wissen wir eh mittlerweile. Aber die Zungenfunktionen waren echt so eingeschränkt, ich bin mir vorgekommen wie ein Beeinträchtigter, wirklich, ich meine jetzt auch nicht besser, aber du sitzt vor einer Fischplatte und ich habe nur die verschiedenen Konsistenzen unterscheiden können. Ob das jetzt eher ein festeres Fleisch war oder ein weicheres. Und die Farbe habe ich halt gesehen und ich habe gewusst im Kopf, wie das schmecken soll und habe es trotzdem nicht geschmeckt. Also nicht einmal durch Autosuggestion.
Vorstellungskraft.
Ja, es hat nicht funktioniert. Und Eva, ich habe dann die Augen zugemacht und Eva hat mir es erklärt und ich habe es gegessen und ich habe es versucht, mir einzubilden, aber das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht.
Nur stell dir vor, das begleitet dich dein Leben lang.
Also das ist wirklich furchtbar. Eine Horrorvorstellung. Außerdem, ich würde mich zu Tode saufen, weil ich es nicht erkenne, ob das Zeug jetzt stark oder nicht stark war. Gott sei Dank ist es in die letzten Tage wieder gekommen und wir haben dann einige Verkostungen gemacht. Übrigens, ich möchte kurz einmal erklären, für wen den es interessiert, aber vielleicht interessiert es, wenn man mal dazu hört. Was ist denn überhaupt Madeira-Wein?
Klär uns auf.
Frag doch den. Nein, also vielleicht kurz erklärt. Wir haben letztes Mal schon mal erklärt, was Portwein ist. Portwein ist fortifizierter, also verstärkter, meist Rotwein, manchmal Weißwein, der durch Abstoppen der Gärung mit starkem Alkohol, mit 96%igem Weingeist gestoppt wird und dann so zwischen 17 und 20 Alkohol eingestellt wird und dann gelagert wird, in Holz meistens.
Sozusagen ein aufgespritteter Wein.
Ganz genau, ein aufgespritteter Wein. Madeira ist sehr ähnlich. Eigentlich ist die Idee entstanden, so wie da das ja Portugiesen sind, die Madeira besiedelt haben, haben sie dieselbe Idee praktisch wie in Portugal, haben sie gedacht, naja, das muss da auch gehen. Für die Schifffahrer machen wir einen stabilen Wein, der lange Schiffsreisen überlebt. Deswegen ist überhaupt Portwein entstanden. Und Madeira ist das Gleiche. Dann ist aber was passiert. Madeira ist recht warm, also wirklich warm dort. Also im Sommer hat es 30, 35 Grad. Keller bauen ist ein bisschen schwierig dort, weil alles so ein Felsengestein ist. Das heißt, das ist alles oberirdisch gebaut. Das heißt, so richtig kühle Keller und Höhlen und gibt es gar nicht. Das heißt, die müssen die ganzen Fässer praktisch überirdisch alle lagern und da ist wirklich heiß, da war es jetzt schon heiß in die Lagerhäuser. Und was kommt dazu, wenn ein Wein heiß gelagert wird im Holz? Codewort Oxidation. Oxidation. Und dann sind sie draufgekommen, oh, wenn man das aber oxidieren lässt, das Zeug, dann passiert eine spannende chemische Reaktion, die den Wein haltbarer macht, erstaunlicherweise. Nur musst aufpassen, dass beim Oxidieren die Säure sozusagen nicht zu hoch wird. Weil Säure empfindet der Gaumen oft als Essig oder als unangenehm. Und so richtig Madeira-Wein ist eigentlich erst entstanden, wie sie Portwein machen wollten, sozusagen. Haben den aufs Schiff gelegt. Auf den Schiffen war es ziemlich warm, weil die sind da im Äquator entlang irgendwie entweder nach Amerika oder woanders hingefahren. Zum Teil sind sie mit den Fässern dann voll wieder zurückgekommen, also wenn nicht alles gar worden ist, und sind dann draufgekommen, dass nach einer Schiffsreise nach mehreren Monaten richtig heiß am Schiff, dass das Zeug dann am besten schmeckt. Das heißt, je heißer, besser gesagt, und je länger und je mehr Bewegung und je mehr Oxidation, desto besser.
Darum legen sie ja, glaube ich, was ich noch weiß, auf die Dächer auf, gell? Lassen
genau,
sie
ganz genau. Die Lagerhäuser sind immer im obersten Stock. Je wärmer, desto besser. Und jetzt gibt es mittlerweile eine Methode, die das simuliert. Weil Minimum, das ist nämlich auch unterschiedlich. Portwein heißt mindestens 2 Jahre lagern im großen Holz. Bei Madeira ist es anders. Das ist mindestens 5 Jahre lagern im kleinen Holz. Das heißt, das ist wirklich viel längere Lagerung, eben damit die Oxidation wirklich voll abgeschlossen ist. Und der Trick ist jetzt, weil sie jetzt nicht mehr 5 Jahre warten wollen, weil das einfach so eine große Kapitalbindung ist und weil das einfach zu lang ist für den jungen Madeira-Wein, jetzt tun sie in Stalltanks 4 Monate lang auf 45 Grad halten künstlich. 45, also brunzwarm.
Also bei uns wird das kühltes Zeug.
Genau, und die das extra 4, ich habe das gesehen, in Stalltanks herausstehend, Riesentüten, und die heizen es auf 45 Grad und dann bleiben es mindestens 4 Monate drinnen, damit das so schnell oxidiert wie nur möglich. Ganz, also eigentlich genau das Umgekehrte wie beim Wein. Und das Perverse dran ist, und das ist irgendwie ganz schräg, da die so ein extrem trockenes Klima haben, und die Temperaturen so hoch sind und die Fässer im obersten Stock sind und wirklich warm sind. Also du greifst die Fasseln an, die Holzfasseln, die sind brunzwarm. Das fühlt sich so unnatürlich an. Und durch diese Ausdehnung, durch das Warme, verdunstet nämlich das Wasser zuerst und nicht der Alkohol, so wie beim Whisky zum Beispiel. Und der Madeira-Wein, je öder das er wird, desto mehr Alkohol kriegt er. Nicht umgekehrt. Normales verdunstet zuerst der Alkohol, aber durch die Hitze wird das Holz scheinbar so irgendwie, das hat irgendeine biochemische Geschichte, dass zuerst das Wasser witzigerweise verdunstet und nicht der Alkohol.
Das ist der Albtraum für jeden Winzer, wenn er das Fass angreift und hat
45 Grad. Genau, das ist das Schlimmste. Eigentlich ist das Perverseste, was man mit einem Wein machen kann, wo da jeder sagt, das ist das Schlimmste. Und jetzt kommst du, ich finde es oft nur mit 15 Alkohol ein, damit sie dann noch 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren mit 20 ungefähr außer dann aus dem Fassl. Zweites Problem, die Säure, die haben recht säurebetonte Weine dort, weil da musst du die Insel so vorstellen. Das ist wirklich ein riesen verkarsteter, großer Kraterhaufen, der halt überblieben ist von einem riesen Vulkan, der halt mitten im Meer ausbrochen ist und die Insel halt geformt hat. Schaut extrem cool aus, überall präselt alles runter, aber es ist halt auf und an und die Weinbaugebiete, wenn man das überhaupt so nennen kann, das ist alles nur Terrassenbau. Also es schaut wirklich wahnsinnig geil aus. Also weißt du, die haben wirklich nur so Terrassen über die ganzen Berge rauf und oft nur ein oder zwei Reihen, dann ist schon die nächste. Also es ist extrem terrassig alles gebaut und sie haben ein bisschen das Problem, dass obwohl viel Sonne ist, sie aber trotzdem sehr säurebetonte Weine haben.
Das vom Boden her oder
von den Sorten her, das weiß ich
oder,
nicht
oder,
genau.
Oder lesen sie das auch früher?
Weißt du, vielleicht,
dass möglich.
Für Madeira, dass das
möglich.
Früher lesen, mehr Säure, dass das im Endstadion oder im Endprodukt wieder harmonisiert wird, dass das wieder passt.
Möglich.
Das habe ich leider nicht, also das war ein bisschen nicht zum Außerfinden, aber auf jeden Fall sind die relativ säurebetont, vielleicht auch damit überhaupt die Lagerung überstehen. Und jetzt kommt's, wenn du jetzt da praktisch 10 Jahre wartest in einem Fassl und du hast dort noch ein Drittel weniger, also die haben ganz schön Verdunstung, dann bleibt aber der Säuregehalt in Summe sozusagen, die Gramm Säure bleiben gleich, aber das Volumen wird weniger, das heißt, die Säure konzentriert sich. Das heißt, je öder die Madeira-Weine werden, desto säurebetonter werden sie. Das ist ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen, das ist ein bisschen gewohnungsbedürftig.
Ja, aber haben die nicht einen biologischen Säureabbau, wenn sie sich fasteln lassen?
Ich meine, gut,
wegen Alkohol wahrscheinlich nicht,
genau.
Weil der Alkohol eicher ist. Aber der könnte ja eigentlich vom Verständnis her, kennen, der schon früher anfangen, der BSA.
Ich bin voll bei dir, aber es ist witzigerweise genau das Gegenteil, die Säure würde bei mir. Weil wir haben ein paar Horizontalverkostungen, oder nennen Sie das horizontal?
Vertikal.
Also
Nein, das ist horizontale Gewerbe. Das ist wieder was anderes.
Also,
das ist da, eine Straßen hinter mir, da findet die Stadt zum Beispiel in der Ritze.
In der Ritze?
Da mache ich auch Verkostung, Frischfleischverkostung.
Ui.
Passt der Natursektor eigentlich auch dazu?
Mm. Nachtzug wie lang? 10 Stunden?
Hey, und was das am richtigen Tag erwischt hat, ist auch viel Säure.
Also ich würde sagen, ich schmecke zwar noch nichts, aber ich kann mir es vorstellen.
Kannst du das, mach dir Augen zu.
Robert Lemke, wenn es das rosa oder das hellblaue Schweinerl. Und das Verrückte war, wir haben dann eine vertikale Verkostung gemacht, also praktisch dieselben Traubensorten in verschiedenen Jahrgängen. Ehrlicherweise habe ich das Glück gehabt, dass wir bei einem Hersteller waren, Henriques und Henriques, da haben wir bis 1934 zurückgekostet.
Aber das ist nicht der älteste Madeira, was du getrunken hast bis jetzt in deinem Leben.
Stimmt, und ich habe an das gedacht, wie man beim Qual,
genau, sehr fair.
War das ein Madeira?
War Madeira 1930, was wir getrunken haben.
1930, genau. Und ich habe das Glück gehabt, dann 1934er zum Probieren. Habe dann ehrlicherweise den 1954er, weil das waren die einzigen zwei Jahrgänge, die so alt waren, habe einen 54er mitgenommen. Übrigens dann, den werden wir bei einem wirklich einmal sehr netten Abend einmal probieren. Der Hand ist Grenade, wirklich. Ja, ich meine, der 34er war auch geil, aber leider ist mir da ein bisschen das Geld ausgegangen, weil das kostet doch mittlerweile. Also die wissen mittlerweile auch, dass sie es von den Lebenden nehmen.
Ja, weil ich glaube, der Karl hat uns ja erzählt, das hat er ja vor 20 Jahren hat er die Weine mehr gekauft, die ganzen Madeira-Geschichten. Und da war 1930 dabei und den haben wir getrunken. Da haben wir, was haben wir da getrunken? Jahrgang 89 oder vertikale Bordeaux 89, glaube ich.
War es nicht 84?
Nein, 84.
Oder 94? Oder
94, oder ich glaube
94, glaube ich.
Ich glaube vertikale Bordeaux, 12 Flaschen, 94, glaube ich.
Ja, genau,
und dann 94. Hat er uns alles drauf gehabt zu seinem Geburtstag, war das oder was? Oder
ja, es war Geburtstag, ja. Es war Geburtstag, eine Runde, ja.
Genau, 60er, hat er uns dann auf eine Flasche 1930er Madeira eingeladen. Hey, ich schwöre euch es, das ist gestanden im Glasl wie eine Eins. Das war so geil zum Trinken. Aber er hat gesagt, 20, 25 Jahre, wie er es gekauft hat, war das nur bezahlbar. Das hat de facto nichts gekostet. Da schießt es mir jetzt, ich weiß nicht mehr genau. Aber jetzt mittlerweile bist du sicher, bist du übers los schon.
Vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn du aus den 70er-Jahrgängen was willst, bist du ungefähr zwischen 200 und 400 Euro los. Wenn du was aus den 50er-Jahrgängen haben willst, bist du zwischen 600 und 1000er los.
Mm.
Und wenn du was aus den 30er-Jahrgängen haben willst, das ja bevor im Zweiten Weltkrieg war, also das ist Rare, da hab ich es schon angrenzen müssen, dass ich es überhaupt probieren darf, bist ungefähr ein Zweier bis Zweieinhalb los.
Naja, was heißt aber antrenzen? Ich meine sicher, das ist
ja. Nein, das haben sie extra hingeschrieben, nur für Collectors only. Dann habe ich ein Foto gezeigt von meiner Bar, dann hat sie gesagt, passt.
Nee, aber das heißt ja, ich meine, das geben sie nicht jedem. Ja. Ich meine, das steht schon eine Zeit, das Ganze. Also das bleibt ja ein paar Tage gut, aber auch nicht ewig, weißt du? Ich meine, die werden für die, die jetzt nicht Flaschen aufgerissen haben, oder?
Nein, die haben. Also
oder doch?
Offiziell haben sie es natürlich nicht zum Probieren. Mhm. Aber wie ich dann gesagt habe, naja, ich darf gern den 94er und den 2001er und den Boal und den darf ich noch gern mitnehmen und da riecht es mir ein wenig ein Backe zusammen. Und dann habe ich gesagt, hey, aber die alten Sachen, die da drinnen stehen, warum schreibt sie es denn rein? Also die waren schon interessant. Hat sie gesagt, soll ich leicht einmal schauen, ob wir einen offen haben? Sag ich, hey, Herzl. Aufgegangen und waren beide, haben es beide nämlich offen gehabt. Ja. Und den 54 habe ich gekauft, der war wirklich Bombe.
Jetzt muss ich gleich mal zwischenfragen. Ja. Verkostung, ja. Ich habe ja auf deine Fotos gesehen, was du in unsere Gruppen geschickt hast. Du hast ja der Zeug mitgehabt.
Stimmt.
Wie bringst, meine erste Frage ist, wie bringst du das ab?
Naja, das Gute war, wir haben diesmal, wir sind diesmal mal nicht mit der, mit, nicht mit der, wie nennen sie das, mit der, mit dem Holzbomber geflogen, also mit der Ryan, mit Handgepäck, sondern wir haben diesmal ein Check-in-Gepäck gehabt, mit der Austrian, wobei ich übrigens echt nicht teuer war, das Fliegen.
Was schaut's kostet?
Glaubt nämlich jeder, das 300 Euro, 350 Euro pro Nase.
Hin oder Retour?
Ja.
Echt?
Oder es jetzt 400 Euro gewesen sein mit Gepäck? Ja, also nein, ja, überhaupt gut. Nicht der. Nein, ich schwöre es, überhaupt nicht der. Darum sage ich, du weißt keines. Nein, fliegst direkt von Wien. Nein, fliegst direkt. Geil, das ist ja das cool. Geniale. Kostet wirklich nicht viel. Ist ein Direktflug, sind 5,5 Stunden. Es ist schon ein Stückchen zum Fliegen. Ist eigentlich echt gut gegangen. Wirklich, echt gut gegangen. Und bei der Check-in-Gepäck, da darfst du ja Sachen rein. Und da es innerhalb der EU ist, kannst mitnehmen, eigentlich, besser gesagt, zu viel wüsst. Also zumindest, glaube ich, 20 Flaschen darf fast problemlos mitnehmen. Okay. Und jetzt haben wir ins Check-in-Gepäck einfach ins Gewand einfach die Flaschen reingerollt und fertig. Und ich hab eigentlich für den Kollegen, für den Luis oder Luis, wie man weiß, ja alles mit
Portugiesisch.
Portugiesisch, genau. Für den Luis, für den Drunken Pharmacist, habe ich ein paar Flaschen mitgenommen, weil der hat uns nämlich in Portugal letztes Jahr seine ganzen Cask-Ciders probieren lassen. Das ist nämlich auch so ein Narrischer und darum habe ich mich gleich so verstanden mit ihm. Der Hund kauft nämlich alle möglichen Fässer, wo vorher Weine oder Süßweine oder sonst irgendwas drinnen war. Man hat 7 verschiedene Fasstypen bei ihm daheim stehen in der Garage. Voll geil. Und experimentiert. Also von trockenem Weißwein bis hin zum fetten portugiesischen Tony. Und er hat mir den Tipp ja gegeben zu dem Fasselbinder im Süden von Porto, stundsüdlich von Porto, wo wir ja dann waren und dann gemeinsam mit Michael, der dort der internationale Checker ist, haben wir dann ja Fassel gemacht gemeinsam und dem ich ja dann zum Scherz gesagt habe, Alter, ich hätte gerne meine Fassel in grün. Und dann hat er gesagt, passt, wo sollen wir es hinliefern? Und dann hat er mir es wirklich grün angestrichen. Das hast du eh schon gesehen. und der hat uns da, und jetzt habe ich eh wieder eine Lieferung gekriegt. Und ich muss ehrlich sagen, Dias heißt der Wein, also Entschuldigung, der Fasselbinder, und der organisiert da alles. Ob du jetzt gebrauchte Whisky haben willst, gebrauchte Bierfässer, habe alles, bringe alles. Und der zlegt die Fasseln nach deinen Wünschen, baut das in deiner Kresse wieder zusammen, toastet's oder toastet's nicht. Übrigens auch eine spannende Sache. Die Portugiesen verwenden ja für den Portwein alles ungetoastete, gebrauchte, meistens Barriques. Also amerikanische Eiche oder französische Eiche. Wobei meistens eh das amerikanische Eiche aus Frankreich ist, ja wurscht, auf jeden Fall 2,25er.
Ich hab das mit 2,50er. Was amerikanische Eiche ist,
französische Barriques sind meistens aus amerikanischer Weißeiche.
Na. Französische Fässer sind aus französischer Eiche.
Da bin ich mir nicht sicher. Er hat mir gesagt, auch in Frankreich wird meistens amerikanische Weißeiche verwendet. Anyways, da werden wir uns bis nächstes Mal noch richtig schlau machen.
Ja, aber ich glaube nicht, die ganzen Fässer wie Trosson und wie soll ich heißen, das glaube ich fast, bin ich mir fast sicher, dass das französische Eiche sind, die bekanntesten. Kann natürlich auch Ausnahme geben, ist ja klar, überhaupt kein Thema. Warum verwendet man französische oder amerikanische? Weil die amerikanischen einfach ein bisschen immer einen süßlicheren Ton mitbringen und die französischen immer ein bisschen härter sind. Weiß ich nur aus meiner aktiven Sommelierzeit, aber kann mich natürlich auch täuschen. Wie gesagt, mein Hirn hat mir sogar schon beim mitternächtlichen Kloge einen Streich gespielt die letzten Tage, also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was da richtig
und
was
ich würde sagen, ist. Ich werde mich bis nächstes Mal ein bisschen schlau machen.
Du eine macht immer schlau.
Genau. Auf jeden Fall, Faktum ist, werden nur gebrauchte Fässer verwendet, damit das Tannin, damit der Gerbstoff, damit das Bittere nicht so im Vordergrund ist, sondern damit eher sozusagen dieser biologische Säureabbau, der beim Portwein verwendet wird, ein bisschen mehr im Vordergrund ist und beim Madeira eben damit dieser Verdunstungsthema da besser funktioniert. Also da muss ich jetzt selber noch ein bisschen herumspülen. Aber ich kann da eins sagen, und das ist ganz ein großer Unterschied zwischen Portwein und Madeira. Bei Portwein ist mein persönliches Empfinden gewesen, dass je öder wirklich, desto besser war. Also wir haben wirklich alte Ports probiert und die waren alle absolut granatenstark. Also wirklich, also ein unpackbar geiles Zeug, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil es so super geil war.
Ja, weil wenn es das mit Alkohol, das Alkoholspül richtig hinkriegen, weil es ist einfach ewig lang lebendig und es hält einfach. Und es hat einfach eine ganz eigene Charakteristik und das macht es, finde ich, so interessant.
Und das ist bei Madeira anders. Da gibt es einen Sweet Spot vom Alter her, wo Madeira besser schmeckt, eben weil die so extrem hochoxidativ sind. Und wir sind drauf gekommen, dass Madeiras so zwischen 10 und 20 Jahre alt eigentlich am besten sind, weil die sind nun nicht so extrem von der Säure. Weil sonst glaubst du wirklich, du saufst ein Vinaigrette. Also das war für mich, das war wirklich von der Säure ja gut. Ein bisschen empfindlich auch gewesen auf der Zunge wahrscheinlich. Auf jeden Fall, das war wirklich sehr, sehr säurebetont. Die hat mir praktisch ins Gesicht geschaut und hat praktisch gesagt, das kaufen wir sicher alles nicht, weil das ist, da kann man Essig auch saufen. Und wir haben dann Gott sei Dank ein oder zwei Hersteller gefunden, vor allem eine Mädelspartie, die heißen Madeira Vintners, die in einem Lagerhaus, ich habe drin gelacht, die haben ein Lager, also wirklich ein Lagerhaus, wie bei uns ein Lagerhaus. Und haben sie einfach, neben das Lagerhaus, einfach, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt auch Madeira-Wein, haben sie einfach einmal 20, so 40.000 Liter Silos einfach einmal hingestellt. Wirklich, draußen, neben dem Lagerhaus, ganz wild, im Freien. Und haben gesagt, wir legen mal los und machen gleich mal im ersten Jahr mal 400.000 Liter. Nämlich, da reden wir von wirklich einer Latschen. Also,
weißt du, wie viele Rebflächen Madeira hat?
In Summe kann ich das echt nicht sagen. Aber warte, da kann ich ein bisschen nachgoogeln dabei. Oder googelst du, weil du hast ja kurz Zeit, während die Wahrheit.
Viel Zeit,
da habe ich
viel Zeit.
Danke,
Zipfelklatscher. Es war jetzt kein Spiel, aber irgendwas, nur keine Angst.
Ja. Aber eins kann ich da sagen, es ist sehr, sehr klein strukturiert, weil die Madeira Vintners, also die uns da wirklich eine super, die Führung war ein bisschen witzig, weil es war ein kleiner Verkostungsraum und wo ist irgendwie sehr wild. Aber die Tanks waren mega, mega Riesendinger, haben es da einfach hingestellt. Die haben 450 Kleinbauern, 450 derer, die Trauben bringen. Also scheinbar ist das alles sehr, sehr klar strukturiert. Und die haben einfach gleich mal losgelegt, weil die haben gesagt, du, wir machen es gleich mal gescheit, weil das sind nämlich, glaube ich, drei oder vier Mädels, die das machen. Und die haben gesagt, wir wollen ein bisschen anders arbeiten. Die haben zwei geile Sachen gemacht und das möchte ich nur anmerken. Die fast alle Madeira-Produzenten arbeiten im 20% Alkoholbereich, also relativ stark. Die haben sich dazu entschlossen, dass bei 17 sind. Das mag noch kaum einen Unterschied, aber ich kann da sagen, beim Trinken macht es das wirklich unterschiedlich. Es ist viel eingebundener, es ist nicht so alkoholisch. Es ist also diesen Spiritus, also diesen Schnaps, das Schnapsthema merkst du gar nicht mehr. Also das Zeug ist so eingebunden und so cremig, richtig gut.
Das kann man aber gut vorstellen, weil im Endeffekt, schau mal, wenn du 12% oder 14% bei einem Wein hast, macht massiv was aus. Und wenn ich gleich dabei bin, steht laut Google Weinbaufläche etwa 400 bis 500 aktive Rebfläche und teilweise bis zu 2000 Hektar gibt es Angaben, aber die sind inklusive Brachfläche. Also wir reden aktiv von 500 Hektar, das ist jetzt nicht so groß, muss ich ehrlich sagen.
Nein, ist auch nicht. Aber es wird ja dort mittlerweile wieder relativ viel normaler Wein gemacht. Also es ist auch nicht draufgekommen, dass diese verstärkten Weine einfach, wie soll man das sagen? Ich habe ein bisschen geredet mit einem und gesagt, was ist jetzt eigentlich mit diesen Süßweinen? Warum ist das gerade nicht so hip? Sie haben gesagt, das sind zwei Sachen. Erstens, das Thema Aristokratie, England und so weiter ist natürlich de facto, gibt es kaum mehr. Und junge Leute wollen leichter trinken und nicht nur schwerer. Also das heißt, diese Low and No trifft natürlich diese ganzen 17- oder 20-prozentigen Sachen natürlich massiv, weil das ist ja halb so stark wie ein Schnaps und das ist gerade einfach nicht in, das ist einfach nicht hip gerade. Und das trifft es ein bisschen und deswegen sind die Volumen eigentlich gar nicht so groß, was die produzieren in Summe. Aber es ist halt, es ist ein Genussmittel, das du übrigens nicht wie in Portugal mit 8cl trinkst, sondern die sind ein bisschen, die sind eher so 4-5cl. Also es ist ein bisschen
lauwarm.
Ja, aber ich kann auch sagen, wenn du 2 Verkostungen am Tag machst von 2 Weingütern, dann bist du da, also bist da dabei.
Nein, Alkohol, den merkt man schon, das ist klar, man, das ist
nicht
ja
zu
vernachlässigen. Übrigens, ein, apropos,
ja. Nein, nein, sag's weiter. Ein kleiner Geheimtipp habe ich noch. Jeder, der einmal nach Madeira fliegt, die ich übrigens wahnsinnig empfehlen kann. Übrigens kleiner, also erstens einmal Südseite viel schöner und sonniger wie Nordseite. Das ist dort, weil einfach das Wetter praktisch an den, die haben 1800 Meter Berg dazwischen, also das ist ja, und das bei einer relativ kleinen Insel. Also da bleiben die Wolken meistens hängen, ringen auf der Nordseite ab und Süd, auf der Südseite ist meistens Sonne schöner um 5 Grad wärmer. Also im Süden ist schöner. Wir haben natürlich unser Zimmer im Norden gehabt, weil man wie nennen Sie das, wenn man das erste Mal wo hinfährt und einfach sich noch nicht auskennt? Also Nudelaugen. und genau, also das nächste Mal im Süden. Und zweitens, die Zuckerrohr ist, also ich habe es ehrlicherweise nicht gefunden, wo das scheinbar gestanden ist, aber es muss scheinbar irgendwo stehen. Es gibt Bananen, Zuckerrohr und Wein, das sind die Hauptthemen. Und die machen wirklich ein ziemlich gutes, geiles Getränk, das auch sehr erfrischend ist. Und das heißt, vielleicht hast du schon mal gehört, Poncha.
Poncha. Habe ich schon mal über
Poncha.
Was geht's? Erklär's.
Poncha ist Zuckerrohrschnaps, also Rum, gemischt mit frischem Zitronensaft und Honig.
Ah, geil.
Aber richtig viel Zitrone. Also ich rede von, ich würde sagen, 2 Drittel Zitrone, 1 Drittel Rum und halt ein bisschen Honig oder mittlerweile wahrscheinlich werden es ein Zucker rein da. Damit du die Säure von der Zitrone genau, ein wenig nimmst. Aber das ist so geil erfrischend. Das ist so geil erfrischend. Du wickst da so ein Gerät dabei und das gibt es überall. Jeder macht selber überall frisch, Poncha. Hey, und das ist das mir vorgekommen, das war wie ein Gesundheitsgetränk. Also das war wie praktisch Vitamin C mit ein bisschen Gaudi.
Also gesund saufen halt.
Richtig. Also mein Tipp, mein einziger Tipp für Madeira, Poncha trinken jeden Tag. Das haben sie auch, das war eher ein Getränk so für einen Vitaminhaushalt. Und frische Zitrone, nicht wie beim Limoncello, das nur die Schalen ist, sondern das ist wirklich mit frischer Zitrone. Und wie wahnsinnig. Ich hab's total gefeiert.
Ah, hast du es gefeiert?
Nein, das ich hab's ich total sehr. Gefeiert. Ja, damit du jetzt auch im Norddeutschland, damit wir hier auch echt mal wirklich ein bisschen Fuß fassen können hier.
Also ich habe auch hier im Norden.
Ja,
nein, ich im Norden, Ich bin im Norden, mit dem Gerät. Die hat mir Aussage nicht gefeiert, ich habe es aber schon gefeiert. Aber ist ja wurscht, vielleicht erzähle ich das anders mal. Apropos Zitrone, ich habe letztes Mal, wie ich in Berlin war, habe ich mir die Zeit genommen, dass ich ja, ein bisschen in Berlin einmal ist für mich ungewöhnlich, das Nachtleben ein bisschen mir intensiver anschaue. Und nein, ich bin in kein Techno-Hitten gegangen, was mich sehr verleitet hätte, aber ich mir gedacht, hey, wenn ich da jetzt fortgehe, anfange dann. Dann schießt es mich durch Sonne und Mond, weil ich am nächsten Tag so weit fahren muss. Aber ich bin ja schon um 3:30 aufgestanden, bin erst um 3:30 ins Bett, dann war ich 23 Stunden unterwegs, also nicht gereicht. Mm. Aber ich war im 893 Royal Rührtei. Das ist in Berlin vom De Duc.
Weißt du, der Koch? De Duc kennen wir, ja, natürlich.
Genau. Und der hat sein Lokal, weißt du, was wirklich von außen ausschaut, wie so angefuckt Hitten. War ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Geht voll ab,
so mit so arge Graffitis draußen, wo
genau,
glaubst du, ob's zu ist. Und ja, doch, habe ich schon gesehen.
Genau. War ich dort und zuerst dann habe ich einen Yuzu Fist getrunken mit Wodka und das war ziemlich cool.
Yuzu ist übrigens eins der geilsten Gewächse dieser Welt, weil das ist ganz eine frische, feinsäuerliche Zitrone.
Ja, und nicht so sauer wie Zitron. Also genau. Du kannst da fein, viel mehr rein tun.
Ja.
Kannst viel geile Ansätze machen, gerade so Jutsu-Saucen und so. Mega cool. Und die haben einen ziemlich coolen Fisch gehabt dort. Und ja, feiert die voll. Muss ich daheim jetzt nachmachen, weil ich habe nämlich ein Fisch wieder auch oft mit Eiklar gemacht, was der aufgemixt, das schön schäumt. Und es gibt, ich muss jetzt schauen, wo das ist, das möchte ich mir nicht bestellen, ein Extrakt, das tropfst da rein und das hat eigentlich genau das gleiche cremige und Konsistenz wird es dann, wenn du das mixt, wie wenn du Eikel oder dazu gabst.
Also Liquid E.
Liquid E, genau. Aber nichts zum Föhn reinigen. Liquid, ja. Liquid,
Liquid Eiklar.
Eiklar. Ist immer ganz was anderes. Nein, war aber cool, weil du sagst gerade Zitrone und das habe ich auch ziemlich gefeiert und das werde ich daheim mal ausprobieren und werde euch berichten. Das könnte man vielleicht nächstes Mal, bevor wir uns eine Madeira-Session machen.
Absolut.
Hoffe, dass wir es machen, könnt ihr alles besorgen für ein Yuzu-Fizz.
Übrigens an dieser Stelle wieder einmal, und ich mache es einfach gern, ein Shoutout zu unseren Freunden vom Ganz Fein, weil dort haben wir letztes Mal einen Yuzu-Meet, also so ein Yuzu-Tonic, irgendwas. Leider ist mir entfallen, welche Mischung oder was das war, aber fragt es einfach nach dem Aperitif, natürlich zuerst ein Glasl Transecco und dann ein Yuzu irgendwas. Verdammt, es ist so geil, wenn man sich nur so fetzenhaft an Sachen erinnern kann. Aber ja, es war auf jeden Fall Yuzu dabei.
Ich überlege jetzt gerade, warum kann man nicht, oder warum probieren, warum? Wir probieren es nächstes Mal einfach, dass man statt ein Soda ein Transecco nimmt für ein Fiss.
Sicher? Sicher?
Hey, und, zirkst den Emil, muss ich auch schreiben, dass ich ihn vergiss. Ich habe nämlich einen Zirben-Mule getrunken.
Zirben-Mule?
Ja. Voll geil, Alter, ich habe das voll gefeiert.
Zirben-Mule.
Zirben-Mule, ja. Da muss ich, was ist der Zirben-Ginger-Bier?
Ja. Wow, geil.
Hey, Alter, da muss ich nach Berlin fahren, dass ich als Österreicher einen Zirben-Mule trinke. Da war nämlich hier in der Rooftop-Bar also, und das war richtig cool.
Liebe Grüße an den Emil.
Genau.
Unser Schnapsbrenner des Vertrauens, beziehungsweise Make Schnaps Great Again. Und er arbeitet wirklich, ich war bei ihm, hab ich dir erzählt, oder?
Ja, ja, wie weiß ich, dass
geile Bude. Der Hund macht sich eine goldene Fabrik. Ich meine, ich habe gesagt, also.
Porno.
Porno, ich war ja fast ein bisschen neidig, muss ich ganz ehrlich sagen. Geil. Neue Halle in Gold hingestellt, finde ich auch ziemlich geil.
Sehr cool,
anyways, sehr cool. Wir suchen nämlich gerade eine Verpackung, ganz fieberhaft. Er hat eine Kartonverpackung schon gefunden und ich bin so schockiert, wie teuer das ist.
Weil da kommt du ein bisschen was Spezielles willst?
Bist deppert. Eine Flasche Transecco, eine Flasche vom Zirm und zwei von den coolen Glaseln, wo die Alpen drinnen sind. Wo
die Berge drin sind, das ist ja geil, ja.
Voll geil. Und du musst dir vorstellen, wir brauchen 1000 von diesen Verpackungen, kostet über 7 Euro. Eine Kartonverpackung wird 7 verfickte Euro für eine Schachtel, die man nachher weghaut.
Ich habe mir schon was gedacht, ich denke mir, bist sicher 5, 6 Euro, bist sicher los bei einer Verpackung.
Ich bin ziemlich schockiert, muss ich sagen.
Ja.
Ich meine, das Gute ist, die ist dann so Schock, also die kannst du dann auch verschicken, weil die ist dann wirklich, also das Zeug liegt dann in so einem Schaumstoff drinnen. Also, aber ich bin jetzt gerade dabei, leider noch nicht sehr erfolgreich. Ich versuche gerade einen Produzenten zu finden, der das praktisch in einem Case macht. Also
Kinderarbeit?
Nein.
Und die hätten kleine Hände. Weißt du, da gibt es einen kleinen Hände.
So klar war das gar nicht. Der Koffer ist relativ groß. Der ist also wie so ein Aktenkoffer mit so einer durchsichtigen Platten.
Ja, du brauchst nicht Jugendliche. Bist du nicht.
Da steht dann Powered by Jeffries.
Ja, genau. Epstein Collection.
Die Epstein Collection. Aber was man heute auch noch, was man jetzt auch in letzter Zeit noch öfter reingefallen ist, und das habe ich dort wieder gesehen, jetzt in Madeira, und das hat mich wieder motiviert, das hast du sicher auch schon gesehen, das Le Tribute, diese Mixer von Le Tribute, da gibt es ja mittlerweile 5 oder 6 verschiedene, die in dieser schönen, hohen Flaschen mit diesem gezogenen Glas. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, da gibt es mit Olivenblatt gibt's da einen Mixer. Die habe ich mir jetzt alle bestellt. Die werden wir auch mal verkosten. Ich werde heuer nämlich so Packages machen, wo meistens dann Flammbeil und vielleicht gibt es auch Gingerbier. Das schaut so fesch aus. Das ist einfach so schön. Außerdem schmeckt es geil. Kostet leider echt ein bisschen Geld, aber ja.
Die schönen Sachen das Besondere sind irgendwie... Wer das Billige sucht, wird das Besondere nie finden.
Ja, das stimmt. Sieht man an uns zwei.
Was, sind wir billig oder besonders? Jetzt kommt die Frage, von was für eine Seite dass du uns ausschaust, weißt du?
Nein, besondrig. Besondrig.
Besondrig.
Besondrig.
Ja, genau. Ja, was glaubst du denn erst?
Ja, typisch
und Jenny. Was wir jetzt einmal machen müssen, weil du sagst, du machst da einige Sachen und wir haben letztes Mal über das ganz fein geredet und über ein E-Mail und ich habe das nämlich letztes Mal ein bisschen durchdacht, dass wir gesagt haben, wir werden das jetzt wirklich einmal ausschreiben für unsere Community, dass man eine kleine Reise macht. Und am besten bei uns irgendwo in der Nähe, wo wir einige Leute, die was bei uns im Podcast schon dabei waren, einmal besuchen, unsere kleine Gourmet-Reise machen. Und vielleicht können wir da so Stationen einbauen, was mit Getränke, was wir da ein bisschen forcieren oder den Leuten näher bringen wollen, war auch eine ganz nette Idee. Und was war besser wie der Frühling? Wenn es warm wird, jedes wieder gut drauf, eine kleine Tour machen. Das könnte man mal ausschreiben, oder?
Entweder eine Tour oder wir machen so, dass wir die Leute die Zeit haben, also zum Beispiel vielleicht wie ein Emil oder vielleicht auch noch andere, auf unsere Jahrgangsverkostung, das wird ja keine Jahrgangsfeier heuer, sondern eine Jahrgangsverkostung. Übrigens Triggeralarm, wer da Plätze haben will, bitte rührt euch bei mir, prost@transecco.at, wiederhole, prost@transecco.at, die Plätze schwinden, es sind nur 80 Plätze in Summe frei. Wird sein am, schau jetzt weiß ich es nicht einmal auswendig, irgendwann Ende Mai. Voll super. Extrem gut vorbereitet, Hauser.
Wie immer.
Alter. 29. 30. Mai. Und vielleicht laden wir da ein E-Mail und wir machen ein eigenes Standl, wo wir eben dieses göttliche Getränk mit Zirbe, Flammbeul oder Flammbeul-Zirbeul. Wir haben übrigens noch keinen Namen. Also, wenn euch ein Name fällt, wir sind sowas von open. Flammbeul und Zirbe. Wir haben noch keinen Namen. Ja, irgendwas mit Flamm, irgendwas.
Lasst euch was herfallen, schreibt uns.
Genau. Ja, und ich würde sagen, mit dieser Weltsensation machen wir heute mal einen Deckel drauf. Und zum Thema Prost und den News werden wir euch nächstes Mal wieder ein bisschen mehr zeigen, weil dann ist nämlich die neue Ausgabe heraus, wo wir ja letzte Woche mit Peter Eder schon mal die ersten Eindrücke gewonnen haben. Also schaut ins Prost rein, ist wieder vollgepackt mit guten Sachen.
Genau, und da geht es bei uns beim zweiten Mal um das Thema Registrierkassenbetrug. Und ich habe letztes Mal beim Status habe ich ganz einen coolen Titel, glaube ich, gefunden, weil der Peter hat reingeschrieben, der Robin Hood, was das nimmt.
Voll geil.
Und der Robin, der das Geld nimmt, aber nicht in seiner Hood verteilt.
Der ist super. Das ist ein Wort zum Sonntag.
Genau. Hey. Ja, und ich werde jetzt die Rapper-Bahn noch gar unsicher machen, werde mir nur irgendwas zum Essen checken, weil es ist schon wieder 9:30 auf die Nacht und ich habe heute bis auf 3 Eier in der Früh eigentlich nichts gegessen und jetzt knappert der Hunger schon ein wenig bei mir oder ich hoffe, dass ich was zum Knappern kriege. In diesem Sinne, moin aus Hamburg.
Dann bist du heute der Eierbär und ich wünsche dir viel Spaß noch am Kiez.
Genau.
Der Ritze. Hey, schöne Woche wünsche ich euch. Schaut nächste Woche wieder vorbei, wenn es wieder heißt. Frischfleisch und
Natursekt.
Hey, schöne Woche.
Bleibt sauber.
Und scheiß den Stürmer nirgends zu. Ciao, ciao.
Meine Worte, mein Freund. Bitte euch.